Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Bjeski und wie immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappel-Zander. Tag Zappel!
Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Tja, Carsten, da sind wir wieder. Und Carsten, bevor ich es vergesse, wir haben Feedback bekommen. Und zwar haben wir Feedback bekommen.
Nein, gutes.
Vielleicht erinnerst du dich dran. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es eine Veranstaltung beim RVM-Scher gibt. Karneval und Ergo. Und die waren so freundlich und haben sich bedankt dafür, dass wir darauf hingewiesen haben und haben uns dann gleichzeitig auch noch einen Link auf ihre Homepage geschickt mit einem Feedback zu dieser Veranstaltung, mit Bildern und was da so abgelaufen ist. Also ich kann nur sagen, es scheint ein großer Spaß gewesen zu sein. Mein Lieblingskostüm, der Dinosaurier auf dem Ergometer, ist einfach unübertroffen, auch wenn man den Dinosaurier...
Machst du das Rudern einfach, oder nicht?
Ja, da war alles dabei, was ich auf den Bildern gesehen habe. Also auch wenn ich den Dinosaurier in den verschiedensten Kostümen schon überall mal gesehen habe und der eigentlich ausgelutscht ist, aber mir fällt da immer wieder, auch wenn er auf dem Ergometer sitzt, das hat halt was. Das fand ich sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut darüber, dass das Feedback gekommen ist und herzliche Grüße an die Emscher. Und ist ja auch Ergometer-Weltmeisterschaft in Prag. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Ich habe so,
nö, überhaupt nicht. Ich hasse Ergometer.
Ja, das ist uns auch vorgeworfen, dass wir ja doch immer so negativ über das Ergometer-Ruder berichten würden. Also ich habe ein paar Bilder gesehen. Jubelnde, schreiende Menschen, schwitzende Menschen. Scheint eine große Halle zu sein. Da ist der Geruch wahrscheinlich nicht so intensiv, wie wir das früher noch erlebt haben, als wir Ergometer-Meisterschaften gefahren sind. Aber also da geht's auch zur Sache. Ich habe auch in den sozialen Medien schon wieder Bilder von den Ruder-Bundesliga-Booten gesehen, die auf dem Wasser sind. Also langsam geht's auch los. Und also gut, bei dir kann man ja immer noch nicht rudern. In Frankfurt ist ja immer schlechtes Wetter, aber hier in Berlin war ein schönes...
Hochwasser vor allem, Hochwasser.
Hier in Berlin war ein schönes Frühlingswochenende. Das kann man schon mal machen. Aber Carsten, wir haben einen Gast heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute es geschafft haben, jetzt endlich mal zusammenzukommen mit unserem Gast, weil das ist eine Geschichte, die habe ich mir ganz am Anfang, als wir die Idee hatten, gleich auf den Zettel geschrieben, dass ich das mal unbedingt machen möchte. Und es ist auch noch ein Masters-Ruderer-Gegner von dir. Also ihr seid das letzte Mal zusammen bei Quer durch Berlin gegeneinander gefahren. Also indirekt kennt ihr euch eigentlich, obwohl ihr euch wahrscheinlich noch nie so richtig wahrgenommen habt. Ich freue mich, Matthias Schumann begrüßen zu können. Hallo Mascha.
Hallo, ja, servus. Habe ich lange nicht mehr gehört, den Namen. Hallo,
grüß dich. Ja, aber so bist du halt bei deiner ursprünglichen Heimat Dynamo Berlin bekannt. Und ja, genau. Ich sag mal so, bevor du jetzt kurz sagst, wie du zum Rudern gekommen bist und was dich eigentlich denn hierher treibt. Ich sag mal nur so, also du bist immerhin Weltmeister im Achter 1978 geworden als den größten Erfolg. Und wenn man es mit heutigen Maßstäben sieht, mit damaligen Maßstäben war es nicht so, du bist Vierter im Zweier ohne auf Weltmeisterschaften geworden. Das wäre heute ein Riesenerfolg. Ja. Aber dein Name... Den kennt eigentlich gar keiner so richtig. Also wie bist du eigentlich zum Rudern gekommen? Der typische DDR-Weg, gesichtet?
Nee, eigentlich ja. Es gab ja in der DDR zwei Wege zum Sport zu kommen. Der eine ist, ja, man ist selbstständig hingegangen und der andere ist Sichtung, man ist selbstständig in die BSG gegangen, in die Betriebssportgemeinschaft, oder man ist gesichtet worden in den Schulen schon. Bei mir war es so, ein Schulkamerad, ein Klassenkamerad, war damals Ruderer bei der BSG Motor Köpenick in Wendenschloss und hatte gesagt, Matthias, du bist groß, komm doch mal mit. Das war so in der 8. Klasse, da war ich 13, 14, komm doch mal mit. Und ja, hat mir auf Anhieb Spaß gemacht. Und dann bin ich sozusagen, habe ich dann 3 Jahre BSG gemacht und bin dann sozusagen kurz vor knapp, ich eigentlich schon gar nicht mehr für einen Club in Frage gekommen wäre, doch gesichtet worden, beziehungsweise wir haben dann eine Delegation gekriegt von Motor Köpenick zum Club, zu Dynamo Berlin. Und zwar im zweiten, das war 1975, im zweiten oder auf der Schwelle zum zweiten Juniorjahr. Und im Herbst 75 bin ich dann zum Club gekommen. Ja, und 76 bin ich dann meine ersten Junior-Weltmeisterschaften gefahren. Die ersten und einzigen, war ja dann das zweite Jahr dann Junior. in Villach. Und da hatten wir dann halt das große Glück bei von 8 Bootsklassen, die es ja damals noch gab im Juniorbereich, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ist. 8 Bootsklassen hat die DDR 7-mal gewonnen und einmal gab es Silber und ja, ich habe im Silberachter gesessen. Das war auch nicht so erquicklich.
Ja, dann bist du zu den Männern, dann war natürlich das übliche Hauen und Stechen, also die Konkurrenz war ja riesengroß. Ja. Aber du hast es halt 78 in den Achter geschafft und hast dann eigentlich auch, und das ist ja für einen DDR-Bürger, also eigentlich völlig unvorstellbar, hast natürlich gleich den Jackpot gezogen, dass du nach Neuseeland fahren durftest.
Ja, also das war irre. Also das war für mich ein bisschen, sag mal, ja, fast surreal. Also 77 war das erste Männerjahr, was ich gefahren bin. Da sind wir auch unseren recht anständigen Vierer ohne gefahren, mit meinem Partner Bodo Pio damals noch, Andreas Miersch und Udo Nitz. Das waren so den altbekannten, ältestbekannten, die werden den Namen noch ein bisschen was sagen. Das war ganz nett. Da sind wir DDR-Meister bei den U23, heißt es heute, geworden. Und war ein gutes Jahr. Und dann kam die Überraschung für mich. 78 kam dann im, ich weiß gar nicht, ob es 77 im Herbst war oder 78 im 78 Anfang, aber 77 im Herbst kam dann vom ASK Vorwärts der Andreas Ebert zu Dynamo Berlin. Der ist gewechselt, weil seine Frau, die Henriette Ebert, die auch bekannte und gute Ruderin, Olympiasiegerin, Achter und so weiter, die war in Berlin bei Dynamo und da ist der Andreas Ebert halt nach Berlin gekommen, zu Dynamo Berlin, und der braucht einen Partner. Der war 5 Jahre älter als ich und hat sich dann so ein bisschen umgeguckt in der Trainingsgruppe und hat gesagt, so, bei dem Schumann will ich fahren. So. Und für mich dann parallel stand auch so die WM 78 für so einen Block da. Da habe ich gedacht, oh, da will ich hin, ich will. Und für mich war schon immer mein Ziel, ich will wenigstens einmal Weltmeister werden. Und dann ist für mich das Rudern eine erfolgreiche Nummer gewesen, einmal will ich es schaffen. Und so, das hat sich dann eigentlich in dem Jahr unglaublich gefunden. Also mit dem Ebert, Andreas Ebert, der hat mich sowas als 20-Jährigen damals an den Kandaren genommen. Also das war schon eine heftige Zeit. Also es gab Einheiten, da habe ich im Boot gesessen und geheult. Im Nachgang muss ich sagen, also wir sind einen richtig geilen, schnellen Zweier gefahren. Wir haben sein Anspruch war halt, wenn wir zusammen im Zweier gesessen haben, jeden Schlag wirklich volles Rohr und voll intensiv, und so sind wir auch gefahren. Also wir sind oft im Zweier ohne, zumindest in der ersten Einheit früh, nicht mehr als 15 Kilometer gefahren. Aber da hat jeder Schlag gesessen und jeder Schlag war Kampf und er hat zu jedem Schlag was gesagt. Das war so ermüdend und so nervenaufreibend, aber es hat uns, sagen wir, von der Intensität wirklich was gebracht. Und wir sind dann in den Frühjahrsregatten, schon in den Dynamo-internen Überprüfungen, waren wir dann plötzlich über 10 Kilometer besser als die arrivierten Boote von der ersten Trainingsgruppe. Wir waren in der zweiten Trainingsgruppe und haben die halt relativ locker geknackt und haben schon gedacht, ach du grüne Leute, was geht denn jetzt hier los? Dann kam Leipzig und da war es ähnlich. Also da waren wir über die 9 Kilometer, die damals noch gefahren wurden, plötzlich mit 5, also relativ dicht an den Landvögten dran, sind Zweite geworden in der DDR-internen Überprüfung in Leipzig mit 30 Sekunden hinter Landvögten. Dann kam die PWK, da das gleiche Spiel, da waren wir auf anderthalb Sekunden an den Landvögten dran und dann wussten wir schon, so, jetzt ist es, das kann was werden. Und ja, so hat sich dann entwickelt. Und am Ende gab es dann, die Weltmeisterschaften waren ja relativ spät in Neuseeland, im November, mit einer geteilten Saison. Damals war es noch so, dass die, also wahrscheinlich in der Folgezeit auch so, ich weiß nicht, wie du das so kennengelernt hattest, wir waren halt in dem Jahr relativ viele starke Dynamo-Ruderer trotzdem und Dynamo sollte so ein bisschen verbandsmäßig rausgedrängt werden aus den Achtern, und wurden zwei Achter gebildet, ein Achter, in dem die Arrivierten drin gesessen haben, Lucke, Gunkel, Jährling, Ulrich, Karnatz, so diese
die ganzen Cracks, ja.
Genau, ja. Olympiasieger von 76 und sowas alles, und in dem anderen Achter, in dem zweiten Achter, der eigentlich so der Achter gewesen ist, wo sie gesagt haben, naja gut, die brauchen jetzt mal einen Gegner, die anderen haben dann drin gesessen, halt Ebert Schumann, Höhen Güring, Friberg-Kohns, meine ich, aus Rostock. Rodewald noch aus Potsdam. So, ja. Und dann sind wir halt die erste Ausscheidung gefahren. Das waren praktischerweise gleich die DDR-Meisterschaften. Im Mai sind die gefahren worden. Und die haben wir mit 3,5 Sekunden vor dem Achter gewonnen. Also das war dann schon so ein erster Paukenschlag. Ich bin noch nie eine 38 so locker durchgefahren. Ich habe hinten auf dem Blumenbrett gesessen und habe nach 1000 Meter gedacht, scheiße, wir haben eine Länge, was passiert hier gerade? Und war ein wirklich geiles Rennen. Und dann waren 14 Tage Pause, dann gingen die ganzen Ausscheidungen nochmal los. Und dann sind wir nochmal 8er Ausscheidung gefahren und nochmal 2er ohne Ausscheidung. In der 2er ohne Ausscheidung sind wir dann nur Dritter geworden, was für ein 8er dann auch gereicht hat. Aber den 8er haben wir wieder mit 3 Sekunden gewonnen vor dem Verbandsachter oder vor dem vermeintlich schnelleren Schiff. Und dann war klar, dass wir der 8er sind, halt der Erste. Und dann wurden in unser Boot noch 3 von dem anderen 8er reingewechselt und 3 vermeintlich schwächere bei uns raus. Und dann sind halt Jährling Ulrich noch mit reingekommen und Opi Karnatz von Rostock. Und dann war das der WM-8er plötzlich. Ja, und dann war die Geschichte halt Neuseeland, Finale. Und eine Sekunde vor dem westdeutschen Achter dann gewonnen. Ja. So war's. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt.
Nein, aber ich sage, das ist ja eine Geschichte aus einer anderen Welt. Wenn man sich vorstellt, es sind meine 2 ostdeutsche Achter, die sich da matchen mit 3 Sekunden Abstand. Und dann bei der WM gibt es dann noch den westdeutschen Achter, der mit einer Sekunde dann so knapp noch besiegt wird. Ja. Also im Prinzip 3 deutsche Achter. Also das war ein Riemenpool, da würde ja heute jeder Bundestrainer oder jede Bundestrainerin mit der Zunge schnalzen, wenn sie sowas hätte. Geschichten aus einer anderen Welt. Ja, dann warst du relativ schnell oder relativ jung Weltmeister. Hast du dein Ziel eigentlich schon erreicht? Aber du hast ja den Riemen nicht in die Ecke gestellt. Du bist ja dann dabei geblieben und bist dann weitergefahren. Und ja. Die Konkurrenz ließ ja nicht nach. Wie ich eingangs schon sagte, du bist ja dann nochmal mit Heiko Schulz zusammen Vierter auf der WM im Zweier ohne geworden. Die Ära Landvogte hast du ja schon angesprochen, die ja vorher da alles auch kurz und klein gerudert haben. Aber das ist ja gar nicht der Grund, warum wir uns mit dir unterhalten wollen oder warum ich nun unbedingt dieses Gespräch führen wollte. Du bist denn 1982 DDR-Sprecher, Republikflüchtig geworden. Mhm. Die Stasi sprach denn, ich habe extra vorhin nochmal nach dem genauen Termin geguckt, wie die gesagt haben, da gab es einen zentralen Operativvorgang Sportverräter. Und zwischen 1952 und 1989, habe ich gelesen, hat die Stasi mindestens 615 Sportler, Trainer oder Sportärzte gezählt, die die DDR verlassen haben und in den Westen gegangen sind. Also eigentlich eine ganz schöne Menge. Also es waren auch ein paar Ruderer dabei. Also ein bekanntes Beispiel ist ja Richard Wecke, der 1981 in Amsterdam bei der WM denn die DDR verlassen hat. Es gab noch Hans-Joachim Neuling, der ist der ist 1962 rüber. War 1960 Vierter bei den Olympischen Spielen im Zweier ohne. Und Friedrich Wilhelm Ulrich, der ist 1989 dann als Trainer in die Bundesrepublik übergesiedelt. Der war zweimal Olympiasieger im Zweier mit Steuermann 1976 und 1980. Mhm. Die meisten sind bei irgendwelchen Reisen, Regatten oder so im westlichen Ausland geblieben. Mhm. Aber du bist in Jugoslawien, in Bled, hast du die Mannschaft verlassen. Du warst vorher schon mal in Neuseeland und ich weiß gar nicht, wo die WM war, wo ihr Vierter geworden seid. In München, ja. Es hätte einfachere Wege gegeben. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie du in Jugoslawien über die Grenze bist.
Also sag mal so, mein Wunsch ist eigentlich schon relativ früh erwachsen. Das war keine spontane Nummer. Es war, also ich habe mich nach den ersten Auslandsreisen, sag mal so, man hört ja dann immer der sterbende faulende Kapitalismus und Klassenfeind und alles ganz schlimm. Also das hat sich natürlich nicht so bestätigt, das war logisch, das war aber noch nicht der Grund gewesen, sondern es waren dann schon bei mir so ein paar Sachen, wo ich auch mit der Stasi Kontakt hatte und die Stasi mich dann gekeilt hatte und ich für die arbeiten sollte. Ich wusste nicht so recht, wie ich da raus sollte. Dann gab es noch, ich hatte noch eine, damals war ich liiert mit einer Frau oder Freundin, die einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Das haben die dann mitgekriegt. Dann haben sie mich vor die Wahl gestellt. Also Schumann, entweder du hörst jetzt auf mit Sport oder du musst mit der Freundin, man macht mit der Freundin Schluss oder mit dem Sport ist Schluss. Und da hatte ich für mich dann halt so dann so für mich den Entschluss gefasst. Und das war im Vorfeld der WM 81. Zu sagen, so jetzt ist das Kapitel DDR für mich beendet. Ich bin dann nach München eigentlich nochmal, ich hätte eigentlich in München bleiben können, bin dann nach München, aber nicht wegen des vierten Platzes nur, sondern hätte das Kapitel DDR da schon abschließen können, bin dann aber doch nochmal zurückgekommen, weil ich in der DDR noch so ein paar Sachen persönlicher Natur klären musste und wollte auch. Das wollte ich zumindest sauber geregelt haben, habe ich dann auch sauber geregelt und dann halt mit dem Ziel, für mich war klar, 82 ist mein letztes Jahr in der DDR, mit dem Ziel trainiert auf 82 hin. Der Punkt war, ich habe halt für mich gemerkt, ich war mit Heiko 81 noch einen ziemlich schnellen Zweier gefahren, bin insgesamt zweimal DDR-Meister gewesen im Zweier ohne und 82 ging dann aber plötzlich gar nichts mehr. Also ich war vom Kopf her so blockiert und auf dieses Ziel fokussiert, dass ich war Trainingsweltmeister. Ich habe früh morgens, gerade im Winter, im Kasten 2 Stunden gesessen, mittags 2 Stunden. Ich war von der Kraftausdauer so stark wie selten. Also hab super Werte gehabt, aber ich habe das, muss ich sagen, im Boot jetzt technisch nicht mehr so umsetzen können, wie ich es 81 umgesetzt hatte. Und wir haben dann nochmal so einen Gnadenstart für Blatt gekriegt. Und da wusste ich für mich, Blatt ist für mich die letzte Möglichkeit, die erste und letzte Möglichkeit in dem Jahr. Ich hatte in dem Jahr wahrscheinlich keinen Start im nicht-sozialistischen Ausland oder im kapitalistischen Ausland gekriegt. Und dann wusste ich Blatt 3-4 Wochen vorher und dann wusste ich, Blatt ist es. Habe mich halbwegs darauf vorbereitet, also so wie man sich darauf vorbereiten kann, habe dann mein bisschen Ostgeld, was ich hatte, irgendwie auf dem Schwarzmarkt, das gab ja da dann so ein paar Möglichkeiten und Quellen, wenn man sie kannte, 1:10 umgetauscht, sodass ich dann, keine Ahnung, was ich da hatte, 600 Mark oder Ostmark hatte, Westmark hatte, die dann bei mir dann irgendwie im Trainingsgepäck mit runtergekommen sind. Hab mir so einen kleinen Kartenausschnitt aus dem von dem Gebiet da in Slowenien besorgt, wusste, dass es halt der Wurzenpass sein würde. War natürlich alles aus heutigen Maßstäben, fragt man sich, also sag mal, du kannst doch nicht mit dem bisschen Wissen, was du da weißt, da losmarschieren. Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe dann nach der Erstwesen angekommen in Blatt, haben dann Boote abgeladen, aufgeschlagen, Training gemacht und nachmittags bin ich dann schon los und habe dann Ausschau gehalten nach jemanden, nach einem Westdeutschen, sind viele Touristen gewesen, westdeutsche Touristen, die da die 10, 11 Kilometer nach Österreich fahren können. Hab dann ein Pärchen aus Essen gefunden mit einer Dejeuner 2, also mit einer Ente, DGW, die mich dann nachts um 20 Uhr, 21 Uhr oder sowas, haben uns verabredet und dann haben sie mich vom Hotel abgeholt, beziehungsweise ein paar Straßen weiter und dann haben die mich an die Grenze rangefahren, an den Boden.
Matthias, ich unterbreche mal ganz kurz, Entschuldigung, wir haben ja auch viele Zuhörer, ja, die sich darunter gar nichts vorstellen können, weil das kommt einfach so ein bisschen so locker, okay, raus. Das heißt, wir reden noch davon, du hast noch nicht mal angefangen zu regattieren, sondern du bist einfach losgelaufen und hast irgendwelche westdeutschen Touris angequatscht, ob die dich mitnehmen können zur Grenze.
Genau, also wir sind angekommen, haben dann trainiert und dann bin ich halt rummarschiert, hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber ich habe dann schon geguckt, wer könnte dafür in Frage kommen und habe dann halt so ein Pärchen gefunden, so ein junges Pärchen, 20, 25, 22, mit ein bisschen, also nicht ganz neuen Auto, wo ich gedacht habe, ja, das könnte klappen und habe mit denen gesprochen und ob sie es machen könnten.
Oder also, ich bin der Matthias, ich komme aus der DDR und ich will rüber machen.
Sozusagen, genau. So. Und das haben die sich einverstanden erklärt und haben mich dann halt nachts um 21 Uhr an die grüne Grenze rangefahren. Da bin ich raus, weil ich gedacht habe, so das letzte Stück gehst du rein.
Warst du nochmal im Mannschaftsquartier dann eigentlich mit oder gar nicht mehr?
Ich war einmal im Mannschaftsquartier, als wir sozusagen eingezogen sind, vom Mittags vom Flieger gekommen, eingezogen. Da habe ich meine Sachen gehabt, habe dann aber meine und nach dem Training auch nochmal kurz und habe dann meine Sache, meine Tasche, wo ich dann, also ich habe mein Abiturzeugnis mitgehabt, meine WM-Medaille von 81, meine Junior-WM-Medaille und so Kleinigkeiten, ein, zwei Hosen, das Geld natürlich. Habe dann mein Personalausweis, wir mussten ja mal den Personalausweis abgeben, wenn wir auch im nicht-sozialistischen Ausland oder gerade da waren. Und Jugoslawien hatte so eine Zwitterstellung. Jugoslawien war ja noch nicht etwas da, als nach Jugoslawien bist du als DDR-Bürger nicht so einfach reingekommen, sondern es war schon gewissen Restriktionen unterlegen. Und wir mussten da unsere Ausweise abgeben, da weiß ich noch, da habe ich dann die Hülle vom Personalausweis gehabt. Da gab es ja so Personalausweis groß drauf und habe da meinen Pionierausweis reingetan, den ich auch noch hatte, sodass dann formell oben Personalausweis drauf stand und da hat ja keiner mehr kontrolliert.
Und bei jeder dieser Handlungen hast du doch, ich meine, um mal meinen Sohn zu zitieren, absolutes Eierflattern bekommen, oder nicht? Ich meine, du gehst also beim Abgeben des Passes zum Beispiel.
Nee, die wurden einfach, da hat Heiko, und also Heiko war mein Zimmerpartner damals ja auch, der als Einziger auch eingeweiht war in die ganze Nummer, haben dann einfach, dann ging einer vorbei, hat die Pässe abgenommen und ja, also sag mal, mulmiges Gefühl hatte ich den ganzen Tag, ja. Also
ja, logisch.
So, dass ich da, hurra, jetzt alles, ja, ganz easy. Also da bin ich dann auch schon ziemlich nervlich angeschlagen gewesen, hab die Pässe dann abgegeben, aber die Pässe sind dann sofort zusammengepackt worden und dann hat keiner mehr reingeguckt. Also da ist nicht extra kontrolliert worden. Ja, und dann bin ich halt mit meinem, bin ich raus, hab dann mit denen gesprochen, haben uns dann verabredet. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Abend zu Abend gegessen hatte im Hotel oder sowas, aber ich bin dann so, es muss so 8:30, 9 oder so gewesen sein, dann raus, haben wir uns verabredet, dann haben sie mich an die grüne Grenze gefahren und dann einen Kilometer vorher habe ich die Grenze gesehen, das ist so, geht so eine ganze Gerade auf die gerade Straße, auf die Grenze zu. Es hat geregnet und dann habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr mich hier rauslassen, sonst wird es für euch zu gefährlich. Und dann haben die mich rausgelassen. Und es hat, wie gesagt, geregnet. Nicht doll, aber es hat schon geregnet. Ich habe gedacht, ja, wird ja nichts passieren. Grüne Grenze heißt ja, es ist ungefährlich, kann man locker machen. Ja, wie der Teufel so spielt. Ich war 5 Meter im Gelände, bin über den Zaun rüber, 5 Meter im Gelände. Dann höre ich so ein eisernes Knacken, so. Und danach gleich Stoi Stoi. Und da ich ja Russisch gelernt hatte in der Schule, wusste ich, dass Stoi irgendwas mit Stehenbleiben heißt. Und bei dem Knacken konnte ich mir dann auch relativ schnell vorstellen, dass das irgendwas mit einer Waffe zu tun hatte. Es war nämlich eine Maschinenpistole, die ich dann gesehen hatte. Ja, hat mich dann 2 Grenzer dann sofort festgenommen und bin zur Salzsäule mutiert und stehen geblieben, Hände hoch. Und da war für mich dann die Flucht erstmal zu Ende. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, 5 Jahre Bautzen jetzt. Jetzt also 5 Jahre Bautzen. Ja, ist dann zum Glück anders gelaufen. Also es waren junge Grenzer, 20, 21, ja gut, so alt wie ich ungefähr. Und da hatte ich echt Nervenflatten. Also da war ich am Arsch, so nervlich. Hab dann aber zumindest so viel verstanden, als die mich dann da oben, also die sind dann mit mir zum Grenzerhäuschen gegeben. Du hast ja da die zwei, einmal hast du Grenzschutz und einmal hast du Zoll. So, und der Zöllner unten hat die Grenze selber bewacht und der Grenzschutz hatte dann oben so ein Grenzhäuschen, wo ich dann verhört worden bin und wo dann ein junger Offizier, auch vielleicht 23, da gewesen ist und mich dann verhört hat und was machen Sie denn hier oder du oder keine Ahnung, ob das du oder sie war. Ja, DDR-Tourist und wollte jetzt mal nach Österreich rüber und ja, können sich ausweisen und dann habe ich halt glücklicherweise meinen DDR-Ausweis dabei gehabt und dann, ah ja, okay, alles ist richtig, stimmt so und und parallel habe ich auf die Uhr geguckt, 21.30 Uhr, ach du Scheiße, 21.45 Uhr, jetzt wird es langsam da im Hotel ernst und so ist es dann auch gewesen, wie mir Heike auch später berichtet hatte dann und ich war halt schon ziemlich aufgeregt, aber hatte zumindest da war so eine ganz komische Mischung zwischen total aufgeregt, abgedreht und nach Kalkulation, dass ich wusste, ich muss jetzt hier den Abgedrehten machen und unruhig werden. Entschuldigung, bin ein bisschen immer noch erkältet. Und die haben mir dann einen Schnaps gegeben und haben dann gesagt, okay, ja, stimmt, wird so alles stimmen. Und dann ist der, dass der halt da mal rüber will nach Österreich zum Gucken, weil mein Pass war ja okay und die Bundesbürger hatten ja auch einen Pass und die durften ganz normal rüber. Jedenfalls ist der dann mit mir runter zum Zöllner und der Zöllner war ein älterer Kerl, der war so um die 50, älterer, also bin ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter, also der war so 50, 55 und guckt mich an, guckt den Grenzer an, guckt sich den Pass an. Die stehen so 50 Zentimeter auseinander. Ich so im Dreieck vor denen. Und ich habe in dem Augenblick gewusst, also jetzt, wenn du jetzt nicht rennst, dann ist die Sache durch. Dann hast du die 5 Jahre Bautzen wirklich. Und ja, und dann bin ich halt, bin genau die 50 Zentimeter zwischen denen durch und habe die weggestoßen und bin dann 50 Meter im Zickzack, weil ich gedacht habe, die schießen vielleicht, 50 Meter zum ersten Pfahl, Grenzpfahl, der Österreich ausgezeichnet hat, rot-weiß, in den rot-weißen Farben, gerannt im Zickzack und dann die nächsten 50 Meter zum Grenzhäuschen von den Österreichern. Und das Erste, was mir da eingefallen ist, ist das Wort Asyl, Asyl. Und da haben sie dann gesagt, das setz dich erstmal hin, Herr Schuhe. Und haben schon mal gesagt, setz dich erstmal hin, mach's erstmal ruhig. Und ich habe gedacht, ey, ich bin hier gerade geflüchtet und bin hier aufgeregt und ihr wollt mir sagen, ich soll ruhig sein. Nee. Aber jedenfalls bin ich dann ruhig geworden und so bin ich dann halt in Österreich angekommen.
So, und gegen
22 Uhr oder sowas.
Und dann haben
die erst mal natürlich, wie ich jetzt im Nachgang mitgekriegt habe von Heiko auch in der DDR, dann in dem Mannschaftshotel schon der Teufel los und die haben dann gemerkt, Schumann ist weg und Heiko hat sich doof gestellt. Ja, und dann war die Sache aber geregelt. Dann war das Thema erstmal durch.
Hatte Heiko noch irgendwelche Folgen? Weil ich meine, du sagst, er hat sich dann doof gestellt.
Carsten,
kommt.
Ja, ja, ja.
Klares Ja,
aber du lass uns da in einer anderen Folge drüber reden. Ja. Ich arbeite da dran.
Okay.
Ja, und dann warst du in Österreich und die Österreicher mussten erstmal feststellen, wer du überhaupt bist.
Genau. Also ich bin dann erstmal, das war Pfingsten 82 und die Österreicher wussten an so einem Feiertag schon dreimal nicht, was sie mit mir machen sollten. Und sind erstmal auf die glorreiche Idee gekommen, mich ins Polizeigefangenhaus Villach zu stecken, wo ich dann das erste Mal und einzige Mal zum Glück bisher in meinem Leben Erfahrungen im Gefängnis gemacht habe oder in geschlossenen Anstalt gemacht hatte. Und habe dann mit einem Wirtshausschläger zusammen eine Zelle geteilt für 3-4 Tage. Die haben mich dann halt immer auch Personalien aufgenommen, gesprochen, wussten halt, wie gesagt, nicht, wer da erreichbar ist und wer für mich zuständig ist. Das weiß ich noch wie heute, habe das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 82 hinter einer geschlossenen Eisentür mitgekriegt, aber als Audio sozusagen. Ich glaube, 1-1 ist ausgegangen, Brasilien, Argentinien. Meine ich, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr 100%. Ich weiß nur, dass es halt das Eröffnungsspiel war. Und ja, und dann bin ich zum Landeshauptmann gekommen irgendwann mal. Und wie gesagt, weil ich Asyl gesagt hatte oder mein erstes Wort, was mir einfiel, Asyl, haben die gedacht, ich will in Österreich bleiben, was ja gar nicht meine Absicht war. Und dann hat mir der Landeshauptmann dann erklärt, also Asyl wird jetzt eine heiße Kiste, das dauert dann halt 1-2 Jahre und dann kommen sie nach Maria sonst wo, in der Nähe von Wien gibt es da so ein Auffanglager. Und wollen sie denn, sie sind doch als DDR-Bürger, sind sie doch auch gleichzeitig Bundesbürger. Wollen sie denn in Österreich wirklich bleiben? Und dann, nö. Also wenn es so ist, dann natürlich, dann sofort drüber, dann gehe ich natürlich sofort in die Bundesrepublik, was ja ursprünglich mein Ziel war. Ja, und so war es dann auch. Und 1-2 Tage später bin ich dann direkt nach München verfrachtet worden, bin dann in Pullach angekommen, BND-Zentrale. Die haben mich wiederum nach München in so eine Villa vom BND gebracht und mir ein Hotel besorgt. Und dann bin ich da eine Woche lang vom BND ausgehorcht worden oder befragt worden. Und mir war klar, dass ich da halt mich nackig machen muss und denen alles erzähle. Also alles, was mit, das waren jetzt zwar keine, aus heutiger Sicht keine großen Geheimnisse mehr, aber damals war es dann doch schon ein kleines Politikum. Und ja, war dann eine Woche in München beim Polizei, Quatsch, in beim BND. Hab dann überlegt, was machst du denn jetzt hier? Und da, weil du gerade den Willi Wecke auch angesprochen hattest, der ist ja ein Jahr vorher, ist der geflüchtet. Ich glaube, der ist 79 auch schon abgehauen. Ist der ja,
oder 81 oder 79, irgendwie so in dem Dreh.
Weil 81 war München, das hätte ich dann, ich glaube...
Ja, nee, es war Amsterdam, damals 79.
Ja, Amsterdam, genau, 79 Amsterdam. Und Und den wollte ich unbedingt sprechen. Und weil ich gedacht habe, also wenn ich hier weiterkommen will, dann muss ich den sprechen, der kann mir vielleicht helfen. Und habe den Willi Wecke dann, habe in Ratzeburg angerufen. Und in Ratzeburg war der Willi Wecke gerade nicht, sondern der war in Würzburg. Weil Würzburg war damals so eine Ruderhochburg. Und da war der Willi Wecke und hat mich getroffen. Und dann habe ich am Telefon ist sofort der Lothar Freieisen rangegangen, damals der Trainer des Bayern Expresses. Also der Bayern Express war damals der bundesdeutsche Achter.
Ja, ja.
81, 82. Und der hat so gesagt, Schumann, wir brauchen eigentlich noch einen guten Ruder von Achter, hast du nicht Lust? Und hey, ich wusste nichts mit der Zeit anzufangen und mit dem Ort auch nicht. Und ob es jetzt Würzburg ist oder keine Ahnung. Dann habe ich halt gesagt, okay, gehe ich nach Würzburg und war halt eine Woche später in Würzburg und habe da dann gerudert, bin dann in Bayern Express reingegangen. Das war damals echt eine geile Nummer. Die haben einen Holzachter gehabt mit liegendem Steuermann. Damals gab es noch liegende Steuerleute für einen Achter. Die haben dann sofort, ich bin der Steuerbordruderer oder der als Steuerbordruderer sozialisiert worden, und die haben dann den Achter auf Steuerbordschlag umgeriggert mit mir als Schlagmann, und war eine richtig geile Nummer, also war eine schöne Zeit.
Das ist eigentlich für mich so das nächste Verrückte. Du kommst aus der DDR als Leistungssportler und also ich glaube, die wenigsten, die die DDR verlassen haben, haben dann weiter Sport gemacht. Aber du lässt dich da gleich einkaufen und machst nahtlos weiter, aber so auf der anderen Seite der Mauer. Das ist halt, das finde ich also absolut bemerkenswert.
Ja, ich war schon noch heiß. Also und ich war halt drauf, Würzburg war halt für mich dann am Ende etwas, es war noch eine tierische Herausforderung. Ich wollte einfach auch nicht so aufhören mit dem Sport, sondern dass zumindest, ich war 23 oder so weiter, oder 24, als ich abgehauen wurde, 82, 24, knapp 24, und habe dann halt noch gedacht so, dann hieß es ja noch, wenn du bei Verbandswechsel hast du ein Jahr Sperre bei Weltmeisterschaften, international, und Olympia 4 Jahre. Also Olympia wäre für mich nicht in Frage gekommen, 84, weil ich wäre auf keinen Fall 88 noch, das hätte ich nicht geschafft. Aber dann habe ich gedacht, die WM in Duisburg kam noch dazu, also die möchtest du vielleicht noch hinkriegen. Und deswegen war es für mich so eine Motivation, das Jahr noch ranzuhängen. Aber es war halt jetzt auf keinen Fall mehr in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem, was in der DDR gewesen ist. Ich habe dann angefangen zu arbeiten auf dem Bau ein Dreivierteljahr, beim Ruderkameraden, dessen Vater hatte einen Fliesenlegerbetrieb, und bin dann früh morgens jeden Morgen 10, 12 Kilometer mit dem Rad oder 15 Kilometer mit dem Rad in so einen Vorort gefahren, und von dort sind wir noch mit so einer Barkasse oder mit so einem Auto ins Kranken auf die Baustellen gefahren und haben dann da halt dann, und ich habe dann 7-8 Stunden Fliesen verfugt, also so eine Handwerksarbeiten, bin dann abends wieder zum Verein, war dann 17:30 im Ruderboot gesessen, dann sind wir nochmal 20 Kilometer Achter gefahren. Das war die einzige Trainingseinheit am Tag, wurde du kommst als DDR-Sportler mit aller Zeit der Welt in einen Trainingsbetrieb. Früh morgens geht's los, 30 Kilometer, 20 Kilometer, 20 Kilometer nochmal, so, also, und da 20 Kilometer am Tag, das war schon ein brutaler Rückschritt. Aber ich habe das halt schon so für mich genossen, so eine ganz neue, ja, Freundlichkeit oder Freundschaftlichkeit. So, das war halt in der DDR, war halt alles wirklich nur Leistung, 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 was man wahrscheinlich im Leistungssport auch nötig ist. Und da war das halt alles ein bisschen lockerer, ein bisschen easy. Klar wollten die auch gewinnen, aber da hat man dann schon mal gerne ein Bierchen getrunken und vor der Regatta abends auch mal sich zusammengesetzt und nach der Regatta dann auch getrunken. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das ist die neue Form vom Sport, machst du, es ist halt jetzt so, und habe mich darauf eingelassen. Und aber ich habe schon irgendwie gewusst, so erfolgreich kann es da nicht werden wie in der DDR. Aber hat halt unter ganz anderen Aspekten mir Spaß gemacht.
Also, aber letztendlich war es doch ein Kulturschock eigentlich für dich.
Ja, ja, klar. Klar.
Und ich meine, aus so einem DDR-System, wo jetzt alte Herren oder so, man das überhaupt nicht kannte in so einem Verein, jetzt in so eine andere Welt zu kommen und auf einmal zu sehen, wie denn da alte Herren genauso mitreden oder mit Leuten zusammenhängen wie und nicht nur Leistungssportler da sind. Also ich habe es ja aus eigener Erfahrung erlebt, als ich dann nach der Wende nach Berlin gegangen bin. Ja. Das war eine völlig andere Welt für mich. Genau. Ich hab eigentlich gestaunt, wie das geht. Aber irgendwie geht es ja dann doch.
Ja.
Aber Matthias, wie wurdest du denn überhaupt dann da angenommen? Weil ich meine, du kommst ja dann doch von drüben.
Ja,
aber du bist geflüchtet. Ist dann wirklich dann sofort offene Arme und nimm uns dann auch noch mal ganz kurz mit in die Welt von vor, wo sind wir jetzt? 40 Jahre. Was sich wahrscheinlich auch viele nicht vorstellen können.
Also sag mal so, der DDR-Rudersport hat ja damals einen sehr, sehr guten Ruf gehabt. Wir hatten zu uns in der DDR hat der Rest der Welt ja aufgeguckt. So muss man ja, so sagen. Also DDR-Rudern war ein Qualitätsbegriff und war ein Qualitätsmerkmal. Und nun hatte ich ja mit meiner, also wie gesagt, ich bin vergleichsweise zu den großen Rudern oder zu vielen Rudern natürlich ein kleines Licht. Da gab es Diesners, da gab es die Landvögte, Karnatz, Lück, wie die alle hießen, Prodöl. Also da gab es einen Haufen deutlich bessere und erfolgreichere. Aber sag mal, ich glaube, ich konnte ganz gut rudern, zwei Jahre ohne konnte ich gut, war ein technisch guter Ruderer und hatte dann auch so meine paar Erfolge. Und die haben dann zumindest in dem Würzburger Achter haben auch ein paar gesessen, die sind in Neuseeland gefahren, die kannten mich, die wussten, was ich bin. Und die haben dann schon gesagt, ja, also das war schon eine gewisse, ein gewisser Respekt da, den ich mir aber trotzdem dann. Der nicht nachhaltig im Sinne von war, oh, jetzt ist er da und jetzt hurra, guck mal immer auf, sondern ich musste mich da dann schon beweisen. Und beweisen war halt auch so eine Nummer, da musste ich halt auch dein Mann stehen im Beruf oder musst neben dem Sport was machen. Und das hatte ich dann, wie gesagt, ich war ein Dreivierteljahr auf dem Bau und habe da gearbeitet, habe dann teilweise den Dialekt, die Landessprache, das Fränkische, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, das ist eine ganz andere Sprache. Ja? Also habe dann wenig verstanden.
Ja, du bist ja ins Ausland gegangen.
Ja, genau. Ja, genau. Genau. Unterfranken ist schon eine heiße Kiste. Und dann auf dem Land nochmal. Aber es war im Nachgang, ich habe immer noch so viele Szenen im Kopf, auch von den Baustellen. Und wenn ich dann, sonntags bin ich dann teilweise, wenn keine Arbeit war, dann mit meinem Fahrrad die 20 Kilometer nach Kitzingen, hieß das, ist so ein Nordort nahe Würzburg, selber gefahren und habe dann selber da 6-7 Stunden, um Geld zu verdienen, dann die Fugen in so Krankenhäusern verfugt und dann wieder nach Hause und zum Training. Es war trotzdem, es war eine harte Zeit, aber es war eine geile Zeit. Also werde ich auch nie vergessen, möchte ich auch nie missen. Und ich glaube so, das war die Mischung, die es dann auch da gemacht hat bei den Jungs, dass die dann zumindest den Respekt dafür hatten, was ich gemacht habe, was ich mache und wie ich mich da eingebracht habe. Und ich habe das Leben in Würzburg, die 3 Jahre, die ich war, sehr genossen. Und Würzburg ist so für mich so eine zweite Heimatstadt geworden, würde ich immer wieder sagen, nach Dresden. Also ich bin in Dresden geboren, bin dann zwar in Berlin 24 Jahre groß geworden, also bis 82. Aber Dresden ist so meine Heimatstadt, Würzburg ist so die zweite Stadt, die ich so als Heimatstadt für mich betrachte. Und das war so die Zeit in Würzburg. Hab dann studiert da auch und okay.
Und dann nochmal zum Rudern. Und dann durfte es auch international starten.
Ja.
So, das heißt ja. Gleich 83 dann gleich.
83. Das war halt eine ganz komische Nummer. Also meine Version, möglicherweise gibt es eine andere davon, beziehungsweise wir haben dann auch lange mit dem Lothar Freieisen nicht drüber gesprochen, aber der Lothar hat halt die Vision vom Bayern Express gehabt. So, dieser Bayern Express durften nur Leute drin sitzen, die aus Bayern kamen oder die irgendwie damit im Umfeld mit zu tun hatten. Das war Lothar wichtig. 81, 82 ist der Bayern Express zur WM gefahren, 83 sollte es wieder einer sein. Wir sind auch die ersten Regatten super gefahren. Wir haben in Mannheim gewonnen mit 3 Sekunden vor den Tschechen, die später, ich glaube, in Duisburg Dritter oder Vierter geworden sind. Also die waren ziemlich gut. Haben aber so ein bisschen im eigenen Saft rumgekocht, wussten nicht so richtig, wo wir stehen. Und im Verband gab es damals auch ziemlich gute Ruderer, die aber nirgendwo untergekommen sind. Die dann Da mal ein Vierer, da mal ein Zweier. Und dann kam wohl, im Nachgang hat man es alles mitgekriegt, die Anfrage vom Verband aus unserem Achter, wo halt zwei, drei Leute drin gesessen haben oder vielleicht ja, zwei, drei, würde ich mal sagen, die man normalerweise, wo man gesagt hätte, ja, guck mal, dass du da Ersatz findest. Und da kam vom Verband die Anfrage, lieber Freieisen, tu mal vielleicht dann zwei, drei Ruder raus und die kommt vom Verband rein und dann ist die Sache durch, dann seid ihr der Verbandsachter. So, wollte Lothar nicht, dann hat es auch ankommen lassen und dann sind wir jetzt in Salzgitter im Frühjahr das erste Mal, im Mai das erste oder Mai, Juni das erste Mal auf den Verbandsachter getroffen und der hat uns dann so fürchterlich abgebügelt mit 3 Sekunden, dass es richtig wehgetan hat. Also 3 Sekunden tun ja dann weh. Ja, da haben wir erstmal dann so ein bisschen, das war schon ein riesiger Dämpfer für uns. Wir werden in einer großen Euphorie alles gewonnen, Langstrecken gewonnen und haben gedacht, wir sind der nächste WM-Achter. Ist aber Pustekuchen gewesen und dann gab es halt dann die Entscheidung zur in Köln, da waren die Meisterschaften und dann waren dann wir alles, wir haben intern ein bisschen umgesetzt, ich weiter auf Schlacht gesessen, hinter mir aber der Göpfert, Dieter Göpfert, vor aus dem Zweier mit von Neuseeland, Göpfert Gress waren schneller, Zweier mit mal in der Bundesrepublik und ja, nach 1000 Metern eine Länge hinter einem Verbandsachter oder eher anderthalb, dann waren noch die Rüsselsheimer vor uns, auch mit einer Dreiviertellänge und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was wird denn das hier? Und dann sind wir immer besser ins Rollen gekommen. Gut, wir haben ein Holzschiff gehabt, das weiß man im Nachgang, dass das Holzschiff auch noch ein bisschen was ausgemacht hat, die ein Plastikachter damals schon in Empacher. Immer besser, so zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben, aber am Ende haben 2 Zehntel gefehlt. Also es sind eigentlich nur die Geschichten, die ich eigentlich nicht erzählen will, weil es sind immer so Ausredengeschichten, die passe. Am Ende haben 2 Zehntel gefehlt und dann war der andere Achter der WM-Achter. Und wir waren dann halt, ich habe dann nur die Möglichkeit gehabt, zum Verband zu gehen und zu sagen, lieber Verband, ich würde mich für einen Ersatzmann bereit erklären. Habe das dann auch getan, zusammen mit dem Bootskameraden Ralf Tienel, der mittlerweile leider 96 oder schon 96 verstorben ist. Ein guter Freund von mir gewesen, einen Gehirntumor. Der auch dann WM zweiter Mal 87 war im Doppelzweier. Und wir sind dann zum Verband gewechselt sozusagen, sind Ersatzleute geworden und 14 Tage vor der WM dem Verband ein, will jetzt namentlich keinen nennen, dass der Schlachmann, Piontek hieß er, ich weiß jetzt nicht mit Vornehmen, Piontek, Sepp Piontek? So, Piontek, nee, Sepp ist was anderes, aber Piontek, dass der mit, lass mich lügen, 83 Kilo und ein, bitte?
Sepp Piontek war ein Fußballtrainer.
Piontek, wie sage ich? Komme jetzt nicht auf den Namen, aber so, müsste ich mal googeln jetzt auch. So, dass der halt mit 85 Kilogramm und 1,83 Meter oder 86 zu klein und zu leicht und sowas war. Und dann ist der Verband auf die glorreiche Idee gekommen, den auszuwechseln und den Georg Bauer damals aus Essen auf Schlacht zu setzen. Und dann ist eine Position halt frei geworden auf Backbord. Und dann haben sie mich halt gefragt, ja, Schumann, traust du dir vor Backbord auch zuzurudern? Ja, was sagt der Schumann? Na klar, sagt er, ja. hab das auch gemacht, aber es war halt ein komplett anderer Sport, den ich plötzlich gemacht hatte. Die Welt war total seitenverkehrt, logischerweise. Und ja, ich habe das dann mitgemacht, aber ich habe, muss ich sagen, ungutes Gefühl gehabt in dem Boot. Ich bin dann in dem Boot WM gefahren, 83 auch, haben dann das Finale nicht geschafft, sind dann im kleinen Finale irgendwas geworden, ich weiß es nicht, ich habe es verdrängt, ich weiß nur die Schlagzeile der Bildzeitung.
Ich glaube, dritter Seite gewonnen.
Ja, ich will es gar nicht wissen, ja. Aber egal, also das, was ich noch visuell vor Augen habe, ist die Schlagzeile in der Bildzeitung, Deutschland Achter, gluck, gluck, weg war er. Und so, das war mein letztes Rudererlebnis, mein letztes Rudererlebnis als Aktiver. Und damit war dann meine Ruderkarriere vorbei, weil, wie gesagt, Los Angeles hätte ich sowieso nicht mitmachen können und bin dann halt in Beruf gewechselt.
Aber du bist ja mit dem Achter in Duisburg im Vorlauf auf die DDR gestoßen.
Ja, aber genau, da jetzt wollen wir mal die Juicy, die hier Sachen hier hören. Du hast einfach locker, ich meine, überhaupt genau auf die DDR gestoßen, bei einer Weltmeisterschaft rumgelaufen, die alten Kameraden vielleicht auch getroffen, Angst gehabt, dass du vielleicht noch eingesackt wirst von irgendwelchen Agenten. Oder ja, jetzt das weiße Sportliche und jetzt mal die richtig interessanten Geschichten.
nee, also sag mal so, die kannten mich halt nicht mehr. Ich war nicht existent. Von daher war alles ganz easy. Und ich kannte die natürlich auch nicht. Also ich bin da nicht hingegangen und habe, ey, super und super. Und also ich kannte die nicht, obwohl ich den, wie gesagt, ich glaube, damals hat der Bernd Höhing im Aufschlag gesessen, in dem Achter, der auch damals im 78er Achter Aufschlag gesessen hatte. So, Jährling Ulrich, meine ich, haben drin gesessen im Achter und ich habe da nur mitgekriegt, wie die am Start dann gefeixt haben und sich totgelacht haben. Und das war für mich dann schon das, was mich halt wirklich gewurmt hat, ist, dass die uns dann so abgezogen haben, und wir da null Chancen gehabt haben. Das war ärgerlich, aber so mit denen ich hatte weder Kontakt mit den Ruderern noch mit den Funktionären oder sowas. Ich war eine Persona non grata, war mir aber auch so ganz recht. Also habe aber auch keine Angst gehabt, dass da irgendwas passiert, dass sie mich einsacken oder so. Da war ich ein viel zu kleines Licht. Also zumindest war es meine Wahrnehmung von mir oder ist es meine Wahrnehmung von mir gewesen. Und das hat sich ja auch bestätigt. Die haben ganz andere Themen gehabt. Also mit Eigendorf und dem Fußballer, den sie ja mit höchster Wahrscheinlichkeit auch umgebracht haben. So, da hatten die ganz andere Kaliber gehabt, um die sich gekümmert haben und auch sehr intensiv gekümmert, tatsächlich gekümmert haben, als sich um den Schumann zu kümmern, der ja ohnehin dann hinterher gedonnert ist mit dem bundesdeutschen Achter.
Hast du denn jemals das Gefühl gehabt, dann, nachdem du dann rübergekommen bist, bis Ende der 80er Jahre, dass es da irgendeine Beschattung mal gab? Oder denkst du, dass du die ganze Zeit ein zu kleines Licht warst?
Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, nach allem, was man weiß, dass es eine Art Beschattung gab. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn in meinem Umfeld jemand da für die DDR irgendwas gemacht hätte. Aber es war mir ehrlich gesagt egal. Also ich hab mich in Würzburg sehr, sehr sicher gefühlt und habe daran keinen Gedanken verschwendet, dass da irgendwas passiert. Im Nachgang weiß man natürlich, dass die überall dann trotzdem noch was versucht haben. Und wenn man da auch ich habe dann irgendwann mal meine Akte mir doch dann kommen lassen. Ich wollte erst gar nichts davon wissen, bis es dann, ich weiß nicht, meine Akte habe ich mir dann 2013 oder 14 dann doch geholt, also wirklich 2013, 14, irgendwie 30 Jahre später, weil dann hieß es, die Akten sind dann nicht mehr verfügbar ab einem gewissen Zeitpunkt. Dann habe ich gedacht, Scheiße, du vergisst so viel. Also viele Sachen weiß man, aber viele Kleinigkeiten weiß man halt nicht. Und es ist deine Geschichte und beantrage deine Geschichte in Form deiner Stasi-Akte. Das habe ich dann getan. Das sind dann irgendwie 500 Seiten. Da steht, die
Ui.
habe ich mit einer Kladde, mit so einem Kladdenhefter, in so einem Kladdenhefter eingeordnet, wo dann Akte X draufsteht, wo ich Akte X draufgeschrieben habe. Was für mich dann auch, die Akte X steht auch so für mich dann für unglaublich so ein bisschen, weil wenn man sich das durchliest, was da alles drinsteht und was ich alles gemacht habe, auch was mit Heiko gewesen ist und wie man sozial unterwegs war, mit wem man irgendwie was Techtelmechtel gehabt hatte und so diese ganzen Sachen, das war schon dann, boah, da weißt du nicht, ob du lachen oder weinen sollst oder ob du einen Schreck kriegen sollst im Nachgang. Ich habe mich dann für Lachen entschieden und Heiko sich auch, oder wir uns, aber das war schon heftig. Und aber wie gesagt, mich hat das dann, als ich aus der DDR raus war, nicht mehr belastet, in keiner Weise. Also ich habe mich damit nicht mehr befasst, dass irgendwas passiert wird. Ich war froh und glücklich und bin immer noch über jeden Tag froh, den ich oder den, also ich bin froh, es war kein Tag zu spät, kein Tag zu früh. Ich bin froh, dass ich's gemacht habe. Und egal, was in diesem Leben passiert, es war der richtige Schritt.
Das glaube ich mal. Ich meine, das Leben danach ging ja für dich weiter und du hast ja dann noch viel mehr verrückte Sachen erlebt. Eine Sache interessiert mich aber vorher trotzdem noch. Also irgendwann ging die Mauer ja auf. Und du hattest natürlich, klar, du hast deine Akte erst viel später gelesen und du wirst sicherlich, dass bei manchen Sachen dich gefragt haben, haben die mich schon überwacht oder haben die mich schon so genau im Auge gehabt, als ich noch da war? Oder haben die das alles erst hinterher erfahren? Aber wie war es denn, auf ehemalige Weggefährten zu stoßen? Weil, also ich kann dir sagen, mein Hausarzt ist ein ehemaliger Steuermann von euch.
Okay.
Das Erste, was der mir gesagt hat, als ich das erste Mal bei ihm in die Praxis kam, erstens, ob ich Zattos Sohn bin, das konnte ich nun nur bejahen. Das Nächste war die Frage, hast du mal was von Mascha gehört? So, damit ging's los.
Ja.
Dann...
Das war der kleine Wieser, sag mal den Namen.
Dirk Lasch. Sehr guter Hausarzt und Chiropraktiker.
Ja, war ein guter Kumpel, war ein netter Junge.
So, der Nächste, der, mit dem ich mich über deine Geschichte unterhalten habe, der mich gefragt hat, war Eule Rutenberg.
Eule Rutenberg wird
dem einen oder anderen bekannt sein als eigentlich Masseur vom Team Telekom 1996. Ja. Der war auch mal eine Zeit lang beim Rudern. Da hat man ihn wegen disziplinarischen Maßnahmen beim Radsport rausgeschmissen und hat ihn zum Rudern gebracht. Und so war er zu der Zeit Masseur von dir. Ja. Und ich habe den auf einer Radreise mal kennengelernt. Also ich kannte ihn vorher schon, aber da habe ich ihn nach vielen Jahren wieder getroffen. Und der war froh, mal wieder Rudergeschichten erzählen zu können und nicht immer nur Team Telekom-Geschichten, weil ihr habt euch beim Team Telekom ja wieder getroffen. Wie war es denn so, denn mal die alten Weggefährten denn wieder zu treffen? Hat dir irgendeiner das nachgetragen? Weil es hat ja doch, muss man sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, eine Schneise der Verwüstung bei Dynamo Berlin denn teilweise hinterlassen.
Ja, das hat es, aber die Schneise hat sich gerade eher im Bereich von Heiko dann aufgetan. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich mit den Leuten, ich sag mal so, mir war es auch wurscht, wie einer, ich habe jetzt keinen speziellen im Hinterkopf, mir war es auch wurscht, wie die Leute vor mir gewesen sind, weil ich wusste, egal, also ich wusste natürlich, dass viele, sag mal, überzeugte vom System überzeugt waren. Ich wusste, aber ich war auch mal überzeugt vom System, so war es nicht. Und deswegen war ich da relativ entspannt, was dann den Umgang mit den Leuten anging. Ich kann nur von mir sagen, ich gehe immer, also meine Maxime ist es, ich gehe immer auf die Leute zu. Und wenn ich merke, der blockt und aus welchen Gründen will er nichts mit mir zu tun haben, dann hat es sich halt erledigt.
Aber hattest du ein Bedürfnis, um dann nach der Wende mit alten Weggefährten zu sprechen?
Nö, also es hat sich dann halt viel ergeben. Also ich war, lass mich lügen, von 1985 bis 1994 habe ich alle Weltmeisterschaften gemacht als Journalist. Ich war beim Sportinformationsdienst, das ist eine Nachrichtenagentur in der Bundesrepublik gewesen, habe da auch gelernt, Journalismus. Und war bis 94 bei allen Weltmeisterschaften dabei, bis Indianapolis. Ehe ich dann beim SID gekündigt hatte, um nochmal zu studieren, da habe ich BWL studiert in Mainz, 7 Semester. Bin dann Diplomkaufmann geworden und bin dann zum Team Telekom gekommen. Aber als Pressesprecher. Aber in der Zeit jetzt von 94 bis 94 habe ich eigentlich in der DDR viele Menschen wieder kennengelernt, mit denen ich zu tun hatte. Sowohl dann und habe dann übers Rudern geschrieben und da waren ja auch viele DDR-Ruderer mit dabei, Barcelona 92, wo es diesen Mischachter gewesen ist mit Kirchhoff und
Sennewald.
Ja. Genau, Sennewald, die Dritter geworden sind mit dem Schlachmann, der gestorben ist, Roland Bahr, der irgendwann, lass mich vor 10 Jahren oder sowas ist der unglücklicherweise beim
weniger mit dem Autounfall, ja.
Bei Autounfall oder sowas. Also ich habe die alle dann in den verschiedensten Varianten, als reine DDR, ehemalige DDR, in Mischvarianten, also da hat sich das dann schnell eigentlich so gegeben. Also ich habe dann viele getroffen aus der alten Zeit, mit vielen hatte ich Kontakt und hatte plötzlich auch Kontakt mit Hoffi, unserem Verbandschef von der DDR damals,
Da will ich gleich nochmal einhaken. Ja. Es gibt ja die Geschichte, dass du in Österreich, als du in Villach im Knast warst, hättest Besuch kriegen sollen.
Ja, das war aber nicht der Hoffmann, sondern es war der Delegationsleiter, war damals von Potsdam. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
Döbbert,
genau.
Ja. Der sollte rüberkommen, um dich dann doch nochmal zu überreden und zu überzeugen, dass du dann wieder zurückkommst.
Der war auch da, der hat wohl auch dann die Gefängnistür geklopft und mit denen gesprochen. Und mir wurde
aber dann da war der Wirtshausschläger dann und der hatte, dann hast du den vorgeschickt.
nee, ich habe ganz anders. Also mir wurde anheimgestellt, sich mit ihm zu treffen oder nicht. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich möchte auch gar keinen treffen. Und ja, so war es dann gewesen. So war die Geschichte relativ schnell und dann ist er unverrichteter Dinge wieder abgefahren. Ja, aber Eule Rutenberg war natürlich für mich tatsächlich so ein Meilenstein und ich jetzt, wo du gerade den Namen sagst, das ärgert mich, dass ich maßlos, ich bin ab und an mal doch bei Heiko, dass ich nicht bei Eule mal gewesen bin, weil Eule war für mich eigentlich immer so ein Stern, also kann man so sagen, er war also als Mensch ist der einfach so klar und freundlich und hilfsbereit und lustig immer, so habe ich ihn als Ruder kennengelernt, so habe ich ihn beim Team Telekom kennengelernt und schätzen gelernt auch. Und jetzt habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich den jetzt nicht die letzten Jahre mal besucht habe. Er ist ja auch mittlerweile über 80, 85 oder sowas.
Ja, aber du musst einfach mal nach Berlin kommen, wenn 6-Tage-Rennen ist, da ist Eule immer dabei.
Ja, Wahnsinn.
Und er versucht auch immer mal wieder an der Nixonstraße vorbeizukommen, wenn da Dynamo-Treffen ist, wenn er das irgendwie über 5 Ecken hört, dann versucht er da auch hinzukommen.
Ja, mit seinem Täubchen muss ich mal hin. Also das muss ich mal wieder machen, ein paar Eule. Ja, also so, ich habe dann wieder die Leute getroffen und für mich ist eigentlich alles durch und Laschi kann ich natürlich auch noch, bin jetzt gerade nicht auf den Namen gekommen. Ich sag mal, hängt mit Gedächtnis bei mir zusammen ein bisschen.
Ja, ist ja eine Menge passiert. Ich meine, du warst beim Team Telekom zur Hochphase.
Also. Ja, das war eine lustige Zeit.
Und als du da aufgehört hast, warst du ja dann gleich bei der nächsten großen Sportveranstaltung bei der Deutschen Eishockey-Liga. Also.
Ja, ne, ich habe zwischendurch noch, wir hatten, es gab aus der Telekom heraus, das war meine Idee, muss ich auch sagen, mein Baby so ein bisschen, die Bestrebung, die Macht der Sponsoren, oder dass sich die Sponsoren austauschen auf Sponsorenebene, auf der Nachfragerebene sozusagen im Sportsponsoring. Dass die sich mehr zusammenschließen. Und es gab dann eine Bestrebung, einen Verein zu gründen. Der hat sich dann später S20 genannt, also S für Sponsoring. Und 20 war so die Größe, die Unternehmensanzahl, die da drin sein sollte. Und dann habe ich halt mein Konzept damit gemacht und habe dann Unternehmen, die auch im Sportsponsoring groß waren und sind, also Daimler, Postbank und Versorger, auch RWE, Coca-Cola, war bei denen und habe dann die halt sozusagen gekeilt, Hypovereinsbank Allianz, habe dann die dafür gekeilt und begeistert. Und als dann dieser Kreis dann, ich glaube, elf Unternehmen gefunden hatten, haben die mich dann gefragt, ja Schumann, du hast das Ding aufgebaut und wir brauchen einen Geschäftsführer. Und dann habe ich gesagt, okay, würde ich mich zur Verfügung stellen. Hat ganz gut gepasst, weil die Telekom hat gerade Abfindungsprogramm für älter werdende Mitarbeiter rausgegeben und ich war 50, 51, fiel dann genau bei der Telekom da drunter und habe dann gesagt, okay, passt, Belohnung ist gut, Verdienst ist gut, mache ich das. Ja, unglücklicherweise hat dann dieser Sponsoringverband nach 2 Jahren gesagt, okay, war eine geile Zeit mit dir, Schumann, aber du verdienst jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel und wir wollen es jetzt mal wieder ein bisschen anders machen. Wir holen jetzt einen aus dem Unternehmen raus, der für die Hälfte des Geldes macht. Ja, und so war dann meine Zeit bei S20 vorbei und war dann erst mal 1,5 Jahre freier Kommunikationsberater. Und dann kam die DEL. Die DEL kam 2012, die Anfrage von der DEL, die Kommunikation für die DEL zu machen. Habe mich zwar als freier Berater ganz wohl gefühlt, hab dann aber doch gesagt, so ein bisschen angestellt, du warst dein ganzes Berufsleben angestellt und ist vielleicht dann aus diversen Gründen doch besser, das weiter zu tun. Und bin dann halt zur DEL gegangen und war dann 8 Jahre bis 2018, meine ich. Ja, bis 2018, also bis knapp zu meinem 60. Geburtstag Leiter Kommunikation der Deutschen Eishockey-Liga.
Und seitdem bist du wieder ambitionierter Mastersruderer.
Seitdem bin ich unter anderem Mastersruderer. Hatte 30 Jahre lang, bin dann nur gelaufen, Marathon gelaufen und so ein Quatsch. Hab dann aber, der Körper hat dann irgendwann nicht mehr so richtig 100% mitgespielt, die Bänder und Beine, was da alles so ist. Ich habe zumindest mein Ziel Marathon erreicht. Ich bin 2,58, also unter 3 Stunden mal gelaufen.
Da kommt der Sportler leider, durch.
Ja, leider eine Minute langsamer als Heiko, was er mir immer noch freudig vorspielt. Heiko ist 2,57 gelaufen, nicht 2,58. Ärgerlicherweise, aber gut, er gibt halt auch Punkte, da war er besser und das muss man dann auch anerkennen. Aber egal, und dann bin ich halt bin ich wieder mit der Mastersruderei angefangen. Und das macht mir jetzt, das ist so meine Passion. Also ich versuche jeden Tag zu trainieren. Stunde Ergometer, Stunde Fahrrad, Stunde Kraft. Heute habe ich wieder Kraft ein bisschen was gemacht. In zwei Wochen steht Amstel, das Amstel Gold Race oder Amstel Head of the River.
Head of the Amstel, ja,
Langstrecke. Ja, genau,
da seht ihr euch beide ja denn.
Nee, ich komme eine Woche später. Genau. Ich mache das richtig.
Ach so,
den Heineken.
Habt ihr einen Gegner von mir?
Nee. Carsten sagt gerade, er startet beim Heineken. Also.
Ja. Also, aber Carsten ist wahrscheinlich auch nicht in der G, oder?
Noch nicht, nee, da bräuchte ich ganz viel Ältere, die mich dann, ja, die ich dann ausgleiche.
Genau. Ich bin immer der Altmacher bei unserem.
Ja. Ja, aber da kann man mal sehen, dass man mit dem Rudern eigentlich ziemlich rumkommen kann, welche Schichte machen kann. Also Ruderer kommen wirklich überall hin, selbst zum Eishockey oder zum Radfahren in die Hochphase und eine absolut spannende Geschichte nebenbei noch erleben kann.
Ich habe doch eine Frage noch, Zappel, ne?
Darf ich
die letzte Frage stellen.
Ja, natürlich.
Und mit dem Blick auf die Zeit, Matthias. Auch jetzt mit der beruflichen Erfahrung, ne? Sportsponsoring, Kommunikation, da brennt es mir doch wirklich unter den Nägeln, um dich zu fragen, schaust du dir aktuelles Rudern auch noch an?
Ja, na klar.
Und ehrlich gesagt, da bräuchte ich doch so jemanden wie dich, um mal ein bisschen wieder hier, ja, entweder Sponsorengelder zu bekommen, das ein bisschen, wir haben so viel auch in diesem Podcast darüber gesprochen, wie bekommen wir das hin, dass der Rudersport in Deutschland attraktiv wird wieder oder attraktiv bleibt. Dann rede ich hier mit einem, der schon Konzepte für die ganz Großen geschrieben hat, der es hinbekommen hat, um auch große Sponsoren für andere Sportarten zu bekommen. Dann müssen wir doch mal eigentlich hier auch in Hannover mal anrufen, dass die mal mit dir sprechen. Hast du Bock drauf?
Ich vom DRV oder?
Ja.
Ich war mal mit dem DRV in Verbindung. Die haben dann Sportdirektor gesucht. Das war gerade die Zeit, wo ich auch auf der Suche war. Und dann ist es ein anderer geworden.
Das lag aber wahrscheinlich nicht am Konzept dann.
Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Also keine Ahnung. Dann war ein nettes Gespräch, aber es ist dann ein anderer geworden.
Aber wenn du jetzt mal im Ernst, wenn du dir jetzt auch, guckst du dir aktuell auch Elite-Ruder noch an oder guckst du dir nur jedes, die Masters-Rennen an?
Nein, die Masters-Rennen. Elite-Rudern, ich gucke mir alles, was ich sehen kann vom Rudern. Ich gucke mir auf den Netzwerken gucke ich mir Henley an. Das sind ja mal geile Rennen, die Zweier-Dinger. Es ist einfach faszinierend. Rudern ist für mich der schönste Sport, ästhetischste Sport. Wenn du in so einen Ruderschlag reinguckst, wie die heute rudern, wie sie früher gerudert haben, der Unterschied ist, das ist gigantisch, was die heute da, also für mich ist, wie gesagt, Rudern einer der ästhetischsten, schönsten Sportarten, die ich kenne, nach wie vor.
Und Kurzanalyse, was brauchen die deutschen Boote noch, um wieder dahin zu kommen, wo die DDR-Boote vor 45 Jahren waren?
Boah, Kurzanalyse ist gut. Also, da bräuchten wir jetzt, das kriegen wir nicht hin.
Ja, guck mal, ist hier wie beim Shit. Da hast du auch gar nicht viel Zeit gehabt. Das war ein kurzer Artikel, Nachrichtendienst.
Der Punkt ist, Sport hat jetzt in der Bundesrepublik einen ganz anderen Stellenwert, als es früher hatte. Du musst im Rudern, da musst du den Tag zur Verfügung haben. Du musst dann auch entsprechend eine Perspektive haben, eine berufliche Perspektive. Das ist alles nicht gegeben, zumindest nicht aus meiner Sicht. Das müsste die Breite müsste gestärkt werden, um damit oben überhaupt was ankommt. Ich weiß nicht, man müsste wahrscheinlich auch das Vereinswesen nach meiner Wahrnehmung reformieren. Es ist halt was du sagtest, was mir immer unangenehm, kann ich nicht sagen, aber was ich so registriere, so dieses, auf der einen Seite ist es gut, dass Breitensport und Rennsport in einem Verein sich wiederfinden und jung und alt sich treffen, aber du hast halt dann in jedem Verein vielleicht 3, 4, 5 gute Ruderer, die wollen vielleicht oder wollen nicht so richtig, dann hängt es mit der Qualität der Trainer zusammen. Ich habe selber, als meine Jungs in dem Alter waren, Trainer. Gut, ich komme dann aus der Praxis ein bisschen, aber wenn du da siehst, was da für Trainer teilweise sind, wo du sagst, ja, die machen das ganz gut, aber ein bisschen mehr Fundament wäre halt schon nicht schlecht. Also es ist ein ganzer Maßnahmenkranz und ja, im Augenblick, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so intensiv befasst im Sinne von Konzept machen, dass man sagt, wo fängt man jetzt an? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt im deutschen Ruder anfangen sollte, ehrlich gesagt. Da hängt so viel im Argen. maße ich mir auch nicht an. Also ich meine, die möglicherweise machen die da oben sitzen, in Anführungszeichen, einen guten Job, maße ich mir kein Urteil drüber. Möchte ich auch kein Urteil drüber.
Zappel.
Ja.
Noch eine allerletzte Frage?
Nö. Ich kannte den Großteil der Geschichte schon.
Ja, aber jetzt haben wir der Menschheit. Der Menschheit haben wir jetzt
wie gesagt,
zur Verfügung gestellt.
Aus vielerlei Mündern kannte ich die Geschichte schon und auch, wir haben uns ja auch schon mal privat unterhalten. Ja. Umso schöner ist es, dass wir es jetzt mal geschafft haben, das dann auch mal in der Öffentlichkeit vorzustellen, weil ich finde, das ist eine Geschichte. Also, ja, Republikflucht hin oder her, aber dass dann jemand auch auf der anderen Seite nochmal ins Boot steigt, nochmal eine WM fährt, die andere Seite mal erlebt, finde ich halt auch ungewöhnlich und finde ich halt auch spannend, mal einfach zu erzählen, dass es sowas eben auch gab, dass der Rudersport auch so eine Geschichte geschrieben hat. Also vielen Dank, kann ich nur sagen.
Ja, ich danke euch. Also eine ganz neue Erfahrung. Ich habe mich jetzt auch gar nicht darauf vorbereitet, sondern einfach so losgeplappert. Ich hoffe, das war so halbwegs.
Das ist eh immer halt
sendbar. Das sind die besten Gespräche, Matthias.
Ja, okay.
Also nochmal auch von meiner Seite großen Dank, herzlichen Dank, super Geschichte. Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.